Herzlich willkommen zum Vier-Gänge-Menü. Am heutigen,
hallo. Also
für uns ist heute Mittwoch. Mittwochvormittag.
Ja, Mittwochvormittag. Ich muss eine kurze Ankündigung machen, bevor es losgeht. Und zwar, ich war gerade beim Arzt und der Arzt meint, ich bin irgendwie sehr krank. Also ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat er mir ein 24-Stunden-Blutdruckgerät verabreicht. Das ist für euch total uninteressant. Nur, ich möchte darauf hinweisen, alle 15 Minuten macht jetzt hier so ein kleiner Motor einmal so und misst rum. Ne? Also, ihr hört das dann wahrscheinlich. Ja, also, ich habe jetzt so einen 15-Minuten-Counter. Ich kann ja auch sagen, in 6 Minuten geht's wieder los. Ich weiß jetzt schon. Wahrscheinlich macht mich das bis morgen früh völlig fertig.
Ja, ja. Wahrscheinlich ist es aber gar kein Blutdruckmessgerät, sondern du hast eine Penispumpe umgeschnallt unten und die macht auf alle 15 Minuten.
Ja, aber auch medizinisch war notwendig. Der Arzt hat da mal hingeguckt und sagte, das kann er keinem zumuten. Nee,
so geht das nicht weiter. Das können wir so nicht lassen.
Das wird jetzt erstmal 24 Stunden aufgepumpt. Und damit herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü. ja, ich hoffe, du hast ein paar schöne Themen vorbereitet. Bevor es losgeht, würde ich sagen, hören wir uns einmal kurz das schöne Intro an.
Alles klar.
Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan.
Alright, was ist dein erstes Thema, was du mit mir besprechen möchtest?
Ich habe es ganz spontan entschieden und wir haben das vielleicht schon mal sogar ein bisschen angerissen, aber mein erstes Thema ist, machen wir eigentlich Musik nur noch der Zahlen wegen? Also, wenn man sich mal kritisch hinterfragt, so als Produzent oder auch als Label, warum man jene oder solche Entscheidung trifft, kommt man vielleicht ganz oft auf den Endpunkt, ja, eigentlich um nur noch Geld zu verdienen, um irgendwie möglichst viele Streams zu erreichen. Also es mündet halt immer im Geld verdienen, ne? Möglichst viele Streams, möglichst viel Reichweite zu erzeugen.
Ja.
Und du machst auch im Zuge dessen Musik, die du eigentlich gar nicht persönlich machen würdest oder wo du sagen würdest, oh, also eigentlich, ne, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir, ist das jetzt nicht so richtig geil, aber ich weiß, der Markt verlangt danach und deswegen mache ich es trotzdem. Also es werden einfach super schnell so Prinzipien über Bord geworfen und das wollte ich nur einmal kurz mit dir mal besprechen, so, ne, was man davon halten soll.
Ach, da können wir auch ein bisschen länger drüber besprechen, das ist gar kein Problem, das ist nicht ein gutes
Ding
Thema,
ist,
ja.
Ja, man muss auch gucken, also die Alternative, ich kann natürlich auch Musik machen, die ich, also Liebhabermusik, weißt du, dann ist wirklich noch der Extended Mix ist dann noch 7 Minuten lang. Die Radio-Version ist tatsächlich 3 Minuten 40 lang, weil du so klassisches Pop-Arrangement gebaut hast, ne, so wie man das früher gemacht hat mit 3 Strophen, mit einem C-Part und noch einen dritten Refrain und so. Das gibt's ja eigentlich alles. Du machst ja heutzutage kürzere Musik, also möglichst so um die 2 Minuten 20 oder so, damit du Spotify-konform bist. Du fängst schon mit dem Thema direkt an, statt mit der ersten Strophe und all solche Sachen verbiegst du dich und machst eigentlich gar nicht mehr das, was du früher gemacht hast oder wie du es gelernt hast oder wie eigentlich Musik sein sollte vielleicht auch, weiß ich gar nicht. Jedenfalls krasse Veränderung und immer mehr in letzter Zeit. Und jetzt bin ich an so einem Punkt angekommen, wo ich sage, huh, da müssen wir mal einmal kurz drüber, also einmal inhalten und drüber nachdenken.
Ja, ich möchte dazu einmal unseren lieben Kollegen, den kennst du, glaube ich, auch, Crystal Rock, kennst du den? Mhm.
Grüße gehen raus,
ja,
Matthias.
Grüße gehen raus. ich habe den bei mir auch bei WhatsApp und ich sehe immer seinen Status und der postet eigentlich ganz häufig so, wie so seine Streaming-Entwicklung ist. Und da muss ich sagen, also wenn ich mir das so anschaue, was ich so mitbekomme, die ist echt gut, ne? Also der hat in den letzten, ich glaube, 1,5, 2 Jahren oder so, hat er sich richtig gesteigert, macht mehrere Millionen Streams mit jeder Single gefühlt. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, also dass er genau halt diesen Markt aktuell so krass bedient. Also er macht halt vor allem Slap House Cover oder Cover Musik an sich. Und jetzt bin ich so hin und her gerissen, weil er scheint ja super zufrieden damit zu sein, weil es erfolgreich ist, Vielleicht, also ne, das ist ja immer so die Motivation.
Also das weißt du ja nicht, ob er zufrieden ist.
Seine Motivation. Das weiß ich ja nicht. Achso, ja,
das
okay.
Weißt du nicht.
Ja, ja, also er wirkt so zufrieden damit.
Ja, aber das heißt ja nicht, du musst
man
ja...
Man postet das ja natürlich. Okay.
Das weißt
aber
du nicht.
Ist
also
ein
du musst ja...
Status. Es ist jetzt nicht, es ist ja nicht der, es ist ja nicht der, so dass der Instagram-Post, sondern es ist ein bisschen noch eine Stufe persönlicher WhatsApp-Status. So, und da also denke ich mir dann immer, ja.
Also prinzipiell würde ich sagen, als Musiker, wenn du mit deinem Song eine möglichst große Reichweite hast, ne? Also wenn dein Song von vielen Leuten gehört wird, das ist ja schon mal gut eigentlich, oder? Also das willst du ja eigentlich in der Regel. Oder ist das kein erstrebenswertes Ziel?
Das ist die Frage, ist das ein erstrebenswertes Ziel? Das vermischt sich halt so. Also ich könnte jetzt ganz digital sagen, wenn du Künstler bist, dann willst du dich ausdrücken, dann willst du die Emotionen ausdrücken und dann ist dir egal, wonach der Markt schreit. Dann machst du einfach, weil du der Meinung bist, das muss gemacht werden. So, die andere Seite des Extrems wäre ja jetzt zu sagen, ja, du bist halt einfach nur Geschäftsmann und dir ist eigentlich völlig egal, ob du Kunst machst oder ob du überhaupt irgendwen berührst. Hauptsache, du triggerst viele Menschen. Aber das ist jetzt die Schwarz-Weiß-Betrachtung. Dazwischen gibt's ja noch Nuancen. Also das gibt ja auch sozusagen, ich habe irgendwas in mir, ich will Leute erreichen und ich will meine Gefühle ausdrücken, aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch Menschen, wirklich, also viele Menschen erreichen mit dem, was ich ausdrücken möchte. Ne? Das wäre ja dann sozusagen dieser Mittelweg. Ne? Und jetzt sagst du halt, dass wir vielleicht gerade so ein bisschen zu krass in diese Richtung driften. Man guckt nur noch auf die Zahlen und stellt sich gar nicht mehr so die Frage, finde ich das selbst jetzt eigentlich noch gut?
Genau,
so hätte
also,
ich das jetzt verstanden, was du sagst.
Also Musik hat ja so seine Wurzeln auch darin, dass eine Botschaft transportiert werden soll, ne? Also ja. Über die Lyrics halt und dann im Idealfall noch in Kombination mit dem Instrumental, das dann auch noch Gefühle erzeugt, ne? Also du kriegst zum Beispiel eine Gänsehaut bei bestimmten Melodien oder so. Ich höre einen Brummen ziehen an. Ja.
Ja, meine Penispumpe zieht an, ja.
Ja, gut. Wie das dein Blut aus dem Kopf runter rausgesaugt und rein, kannst du mir noch folgen, wenn ich jetzt was erzähle. Also, Musik soll ja Botschaften transportieren. Ja. Und wir haben ja ganz oft, also in der Dance-Musik, ja, wo wir uns ja eigentlich bewegen, da ist das ja nicht so stark ausgeprägt, dass irgendwelche Botschaften transportiert werden sollen. Ne? Also da sollen keine Lebensweisheiten oder Liebesgeschichten vermittelt werden. Gibt's auch natürlich, aber eher weniger so, untergeordnete Rolle. Ein übergeordnetes Ziel war ganz oft, die Leute sollen den Song hören und vielleicht auch sogar auch im Club irgendwo oder auf einer Party und dann dazu tanzen, ne? Und dieser Fokus ist eigentlich komplett weg. Also ich glaube, die meisten Dance-Produzenten machen gar nicht mehr, ob der Song jetzt auf einer Party gut funktioniert oder gespielt werden soll oder im Club, sondern auf Spotify soll er einfach gut performen. Also einfach den Regeln des Spotify-Universums Genüge tragen, so Rechnung tragen. Und
ich glaube auch, also da sehe ich auch sowas, du hast ja gerade gesagt, was ist eigentlich so der Kern dieser elektronischen Musik? Wenn man mal so die Koryphäen der elektronischen Musik mal zuhört in so Interviews, dann wird ganz häufig gesagt, dass elektronische Musik soll verbinden. Also Paul von Dyk habe ich mal in einem Interview gehört, der hat gesagt, guck mal, das Schöne an elektronischer Musik ist ja, sie hat häufig keine Lyrics, also Trance, ne? Das ist ja erst später gekommen, dieser Vocal Trance. Eigentlich diese ganze Musik ist ja total global funktional. Du kannst das in jedem Land der Welt, kannst du eine geile Techno-Nummer spielen. Jeder versteht das, egal welche Sprache du sprichst. Ne? Und dieses verbindende Glied von elektronischer Musik ist halt eben einfach nur über die Musik, über den geilen Beat, über dieses, vor allem dieses Wir-Gefühl, diese Gemeinschaft. Und da gebe ich dir vollkommen recht, diese Aspekte werden natürlich komplett vernachlässigt, wenn wir bei Dance und Electronic Music immer weiter in die Richtung gehen, sagen, kurz, dann haben wir nämlich auch schon wieder dieses Problem, ja, das ist dann halt so ein ganz kurz mal Aufmerksamkeit erhaschen, dann Vocals, dann haben wir wieder, mit Vocals hast du immer das Problem, dann versteht's ja eigentlich auch wieder manche nicht, also du schließt schon wieder welche aus. Also, ne, dieses eigentliche Kernelement von elektronischer Musik geht dadurch verloren, gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, also dieser, du hast es vorhin schon als Hashtag genannt, Kunst, ne? Also Musik ist ja auch Kunst. Dieser Kunstfaktor, der fällt immer weiter hinten rüber. Also vielleicht so vergleichbar mit, früher hat sich, ich weiß gar nicht, wer war es, Michelangelo hat die Mona Lisa gemalt, glaube ich, ne? Also hat sich hingesetzt, hat er das gemalt?
Oder war Da Vinci?
Da Vinci.
Da Vinci. Ganz schlecht hier.
Ja, ganz schlecht.
Ja, erzähl mal weiter, ich google mal.
Du recherchierst das hier mal, genau.
Melde von Leonardo da Vinci, ja.
Da Vinci, ja, genau. Also der hat sich hingesetzt und dann hat er dieses Meisterwerk erschaffen, ne? Ja. Und dann war gut. Also dann hat er es in die Welt gesetzt. Und ich würde jetzt sagen, Da Vinci setzt sich hin und macht jede Woche eine Mona Lisa. So, und immer in kleinen Variationen, ne? Also mal guckst du nach links, mal guckst du nach rechts, mal ist der Hintergrund ein anderer, mal ist der Himmel blau, mal ist der Türkis. Auf jeden Fall, er macht jede Woche so ein Kunstwerk. Und das wertet ja das Werk an sich total ab, ne? Also dann wird es ja irgendwann Fließbandfunktion. Und diese Analogie würde ich gerade übertragen auf Musik, auch von einigen Künstlern. Also er wird, ich schließe mich da auch überhaupt nicht aus, ne? Also ich will mich sogar einschließen. Aber weil es ja ein Teil meines Berufes ist.
Ja.
Aber du machst halt dieses Massenproduktion, um möglichst viel Reichweite zu generieren und am Ende des Tages natürlich dann auch ein Geld damit zu verdienen, ja, damit du deine Brötchen auf den Teller kriegst.
Ja, es ist,
ist aber irgendwie ein bisschen schade, diese Entwicklung.
Ja, also wenn wir jetzt mal gucken, ich fand ja, also Avicii zum Beispiel hatte ich das Gefühl, jetzt ist Avicii leider tot, weil Avicii hatte ich mir das Gefühl, der hat sich zwar in den Pop entwickelt, also auch ein bisschen von Dance weg, aber von Avicii gab es jetzt nicht ganz krass diese Klonmaschinerie, ne? Also, dass er wirklich auch einfach so ganz extrem einfach dem Markt gefallen will. Jetzt ist er, wie gesagt, leider schon tot, weil ich würde gerne wissen, was würde Avicii heute für Musik machen? Käme jetzt Slap House von Avicii? Ich weiß es nicht.
Nee, ich denke nicht. Also, der hat ja auch einige Trends ausgelassen damals, ne? Also, zum Beispiel diesen Big Room Trend. Ja. Den hat er ja gar nicht mitgefahren. Der ist trotzdem zu der Zeit, wo alles sehr monoton war in den Drops, ist er melodiös geblieben, so, ne? Und da hat er nicht mitgespielt. Schwer zu sagen. Also die, so Leuten wie Avicii, denen wäre auch immer zuzutrauen, ein neues Meisterwerk dann zu schaffen, ne? Also ein neues Genre zu erfinden und so weiter. Und wo wir Pimpfe alle noch das 27. Cover, Slaphouse-Cover bauen von 80er-Song, ja, oder 90er-Song, XY, da hätten solche Leute wie Avicii, glaube ich, nicht mitgemacht.
Bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, okay, wir haben es jetzt festgestellt, also das ist ja auch erstmal gar nicht wertend, weil du hast ja auch selber gesagt, jeder muss ja auch gucken, dass irgendwie die Brötchen auf den Teller kommen. Was nehmen wir da jetzt als Fazit irgendwie für uns raus?
Tja, die Frage ist ja, also ich glaube, diese Entwicklung, dass wir Musik nur noch für Spotify-Algorithmen machen, also wirklich nur für Algorithmen, ist jetzt in den letzten 12 Monaten nochmal richtig krass verstärkt worden durch die Corona-Pandemie. Also es gibt ja keine Außenwelt mehr. Die Leute hören wirklich nur noch in den vier Wänden die Musik sozusagen.
Ja, also es macht ja auch keinen Sinn, jetzt für den Dancefloor gerade eine Musik zu produzieren. Genau. Das ist ja quasi, kannst du direkt für die Tonne produzieren.
Also selbst für Festivals machst du ja keine Musik mehr, ne? Also das ist alles ja weggefallen. Keine. Ja, und das ging jetzt so schnell in den letzten Monaten. Also ich frage mich dann, wo stehen wir denn in 2-3 Jahren, wenn die Entwicklung so rasant weitergeht, ne? Und das hängt dann voll und ganz von Spotify ab. Also der Worst Case wäre, wenn der Spotify-Algorithmus entschlüsselt werden würde, dann würde das genau 2 Wochen dauern. Dann geht's los, dass die Songs 1:1 in dieses Schema passen, ne?
Ja.
Und dann wird es, glaube ich, richtig schlimm und anstrengend. Also dann haben nachher wirklich, als Beispiel, dann haben nachher alle Songs 124 BPM, sind alle in C-Moll und sind genau 2 Minuten 19 lang oder so, ne?
Ja, man würde jetzt sagen, manche behaupten ja dann, das wäre immer so ein Pendel, dann gibt es nur noch sowas und dann macht irgendwann einer genau das Gegenteil und auf einmal gieren die Leute genau nach dem.
Das ist wie, je nachdem, wie Spotify dann seinen Algorithmus gebaut hat, der das dann erkennt, ja, und sich dann anpasst. Das ist natürlich der Idealfall, ne? Das kann man natürlich dann nur hoffen, ne? Dass das Ganze nicht ein starres System ist, sondern ein dynamisches System ist.
Ja, die Frage ist aber auch, ob das auch unabhängig von Spotify zu einem dynamischen System wird. Aber das ist halt schwierig zu beantworten. Aber das halt, stell dir vor, Spotify macht jetzt genau das. Stellt fest, ey, 124 BPM, C-Moll, in 2 Minuten 30 Länge, das ist der ultimative Song, das gefällt allen Menschen, dann wäre ja trotzdem die Frage, ob sich der menschliche Geschmack von alleine irgendwann auch ändern würde. Dadurch, dass es quasi nur noch das gibt, dass dann irgendwann Leute sagen, weißt du was, ich höre, weiß nicht, die Einschaltquoten bei Spotify insgesamt würden dann runtergehen, weil die Leute einfach gar keinen Bock mehr haben. Aber das weiß ganz ich bestimmt. Nicht.
Ja, ja, müsste so, eigentlich passieren.
Ja. Ja, ja. Müsste eigentlich also, so sein, ne?
Die Menschen sind ja irgendwann gelangweilt und dann, ja. Deswegen entwickeln sich ja auch neue Stile und Genres und so weiter, ne? Weil die, gerade bei Musik ist es immer gut zu beobachten, da muss es Fortschritt geben. Also Stillstand gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Das Rad dreht sich immer weiter. Mal dreht sich es ein bisschen schneller, mal dreht sich es ein bisschen langsamer, aber es dreht sich generell immer weiter. Und
das Gute ist auch, was du beschreibst, dass das ein Rad ist, weil wir sehen ja jetzt gerade mit der 80er-Welle, die wieder aufgeschwappt ist, ne, das Rad hat sich quasi so weit gedreht, jetzt sind wir schon wieder bei den 80ern, ja. Aber es ist im Prinzip ja ein Rad mit Weiterentwicklung, Evolution, aber im Prinzip kommen Sachen auch immer wieder hoch, immer wieder hoch. Ne?
Immer wieder, ja. Ja. Genau.
Ja, die kommt, ja, also grundsätzlich wollte ich noch sagen, was ich halt daran jetzt auch wieder schade finde, ist, das ist ein grundsätzliches Problem jetzt aufgrund von Corona. Corona trifft vor allem hart die Künste, möchte ich mal sagen. Also gerade das, was schon vorher nämlich so Liebhaber war, was vielleicht so nur davon leben konnte, weil Menschen irgendwie noch in den Techno-Club oder irgendwie Liebhaber-Clubs sowas gemacht haben. Deswegen konnte das überhaupt vielleicht nur existieren. Und jetzt ist Corona haut da halt wie so ein Hammer drauf.
Ja.
Und jetzt habe ich das auch das Gefühl, nur noch dieses Ultra-Kommerzielle überlebt. Weil ich frage mich wirklich, was machen eigentlich die ganzen Techno-DJs in der Berliner Szene und so weiter, wo ja klar ist, die haben jetzt, also viele davon haben jetzt nicht das Geld durch fette Festivals gemacht, sondern das ist so, das sind so voll die Musik-Nerds, die haben das ist Liebhaberzeug und das hat nur funktioniert, weil es da so eine Clubszene gab, die halbwegs gesund ist und die ist jetzt tot. Also.
Ja, also das darf man nicht unterschätzen, aber das ist ein ganz anderes Thema jetzt wieder, wie hart Corona die Branche trifft, aber gerade so, also ich möchte nicht wissen, wie viele so Techno-Underground-DJs es gibt, die das hauptberuflich gemacht haben, aber die vielleicht so 1.500-2.000 Euro damit im Monat verdient haben. Also so gerade dann über die Runden gekommen sind, ja. Und denen das jetzt weggebrochen ist, klar. Also und dann Überbrückungshilfen werden nicht ausgezahlt von der Regierung bisher. Also da bewegst du dich nachher ganz klar irgendwo im Hartz-IV-Bereich, ne? Da brauchst du dann, musst du die Hilfe in Anspruch nehmen, ne?
Ja, und guck mal, was dann auch so die Alternative ist. Also die Alternative heißt dann für viele auch, ja, dann kann ich das jetzt nicht machen. Dann mache ich jetzt halt einen anderen Job. Dann mache ich, weiß ich nicht, Pakete rausbringen für Amazon oder sowas. Ne? Ist ja massiv gestiegen, die Nachfrage nach Paketboten. Und dann komme ich jetzt wieder als jemand, der das Sterben von Kultur als ein Riesenproblem ansieht. Wenn es nachher so weit kommt, dass ein Musiker oder Künstler am Ende einfach nur noch Pakete ausliefert, das ist eine Scheißentwicklung. Das ist für mich der genau falsche Weg, weil das eine ist, das ist Kultur, das ist Menschen erreichen, das ist Miteinander, das andere ist einzelne kommerzielle Güter an irgendwelche Häuser bringen. Also finde ich sehr, sehr, sehr beängstigend. Also das muss sich nach Corona
das muss sich wieder einpendeln, ja, das ist wichtig.
Das muss in eine andere Richtung gehen. Das darf jetzt kein Dauerzustand werden. Also
ja. Da können wir ja nachher noch drüber sprechen. Das wäre dann vielleicht mein zweites Thema.
Okay. Ja. Dann möchte ich an dieser Stelle einmal die YouTube-Community mit ins Boot holen. Wir sind mitten im Vier-Gänge-Menü. Erstes Thema haben wir gerade schon besprochen. War ein sehr spannendes Thema. Wenn ihr es hören wollt, einfach bei Spotify oder dieklangküche.de oder bei jedem anderen Podcast-Anbieter, glaube ich, könnt ihr reinhören. Jetzt kommt das zweite Thema und das ist ja das YouTube-Thema. Und zwar hatte ich dir gesagt, lass mal eine Top-3-Liste machen.
Ja.
Und jetzt muss ich direkt schon mal eine kleine Veränderung reinbringen. Und zwar möchte ich nicht abwechselnd die Liste machen, sondern ich würde gerne erstmal deine Top-3-Liste machen. Und dann möchte ich über meine Top-3 sprechen. Also erstmal deine Top-3-Bucketlist. Was steht auf deiner Bucketlist? Ich hoffe, alle wissen, was die Bucketlist ist. Das ist diese sogenannte Liste. Was möchte man noch machen, bevor man den Löffel abgibt, um es mal so salopp zu sagen? Und
ja, genau. Und das hat Homer Simpson auch immer gehabt, über den Simpsons, glaube ich. Ne? Der hat immer so einen Haken dahinter gemacht. Hinter so
Kopf. Okay.
Der hat immer dabei, diese Bucketlist. Ja.
Dann, ja, fang du einfach mal an. Was ist denn bei dir auf Platz 3? Was möchtest du machen, bevor du das Zeitliche segnest?
Auf Platz 3? Ja. Okay, ich habe die gar nicht sortiert, aber das kann ich mal eben on the fly machen. Also Platz 3 würde ich sagen, und das ist ziemlich langweilig, ich möchte gerne einen Marathon laufen in meinem Leben.
Oh.
Ja, und da bin ich aber kurz davor. Also so, wenn ich meine Lebensspanne anschaue, dann würde ich sagen, bin ich höchstens noch ein halbes Jahr gleich davon entfernt.
Das okay, du trainierst nach wie vor gut ja. dafür? Bist,
ja,
bist
auch, voll wenn, wenn ich, auch wenn ich nicht so aussehe, laufen funktioniert. Also ich bin in den letzten 8 Tagen 3 Halbmarathons gelaufen.
Boah.
Tatsächlich. Das kriege ich jetzt aus dem Stand, kriege ich das jetzt so hin. Also allerdings, wenn ich dann nach 21 Kilometern oder 21,5, ne, komme ich zu Hause an, dann denke ich, boah, jetzt nochmal umdrehen und dieselbe Strecke nochmal laufen, unmöglich. Also das ist so, als wenn du jetzt rückwärts den Mount Everest hochlaufen müsstest. Ne? Also das kommt dir unvorstellbar schwer vor, aber ist, glaube ich, nur eine Frage des Trainings. Also ich glaube, wenn du noch 20 Halbmarathons läufst, dann schaffst du irgendwann auch den Sprung noch einen weiterzumachen.
Ja. Ja, die YouTube-Community weiß ja jetzt gerade noch nicht, was wir am Anfang gesprochen haben. Gleich werdet ihr wieder irgend so ein Brummen hören. Das ist meine Penispumpe. Ist mein Blutdruckmessgerät, was alle 15 Minuten hier anspringt. Ich wollte es nur gerade erwähnen, weil gleich wird es irgendwann wieder anfangen zu brummen. Und dann fragen sich alle, was ist das denn da unterm Tisch? ja, damit ihr Bescheid wisst. Mein Arzt hält wahrscheinlich gerade nicht so viel davon, wenn ich jetzt für einen Halbmarathon trainiere. Mal gucken. Die Auswertung kommt ja dann. Aber finde ich ein guter Punkt auf deiner Liste. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass du das schaffen wirst.
Genau, also das war so der langweilige Punkt.
Wann willst du das? Hast du schon einen Plan? Oder sagst du erstmal, ich mache jetzt, lauf jetzt weiter? Und
also wenn, ich muss es ja privat machen. Also wenn, dann hätte ich mich jetzt, irgendwie, ich glaube immer so im September, Oktober, August, September, Oktober, das sind immer viele Marathons. Irgendwie so Hamburg-Marathon, Berlin-Marathon. In Bremen gab es auch immer einen Marathon. Für einen dieser Marathons hätte ich mich dann angemeldet und dann hätte ich das so im Spätsommer, im Herbst auf jeden Fall gemacht. Und jetzt werde ich das privat machen. Also ich werde einfach dann mal versuchen, wenn ich dann einen Halbmarathon gelaufen bin, trinke ich einen Schluck und dann drehe ich um und laufe die Strecke nochmal. Und dann mal gucken, ob es funktioniert.
Echt? Du willst einfach privaten? Das finde ich krass. Das finde ich sehr krass, weil normalerweise wäre doch jemand, der sagt, so, ich trainiere Ewigkeiten für einen Marathon, dann will er auch sozusagen diesen Push, dass es ein offizielles Event ist. Ich glaube auch, dass das viele nochmal krass pusht,
wenn du
dann auch vor Publikum abgesteckte Linie und so, das macht nochmal einen großen Unterschied.
Das sind bestimmt nochmal 20% mehr Dampf, kriegst du da. Also wenn du diesen Wettbewerbscharakter hast.
Ja.
Aber es ist nicht möglich zurzeit. Es gibt's halt nicht. Ne? Ist alles abgesagt worden, Corona-bedingt. Und deswegen das erste Mal auf jeden Fall privat und dann vielleicht irgendwann, ne? Dranbleiben. Ja, ja. Also ich habe nicht vor, das aufzugeben.
Ja, sehr gut. Finde ich sehr gut. Mach das. Ja. Dann hau mal weiter raus. Ich möchte deinen zweiten Punkt gerne wissen.
Ja, also als langjähriger und sehr erfahrener Konsument von Pornofilmen.
Okay.
Steht auf meiner Bucketliste ein Gangbang mit mindestens 20 Frauen.
Okay.
Nein, das war Spaß. Also steht zwar trotzdem auf meiner Liste, aber...
Steht auf der Liste, aber nicht auf Platz 2.
steht das mittlerweile in der Kategorie leider nicht mehr erfüllbar wahrscheinlich. aber da frage ich mich manchmal, ey, was ist eigentlich in meinem Leben schiefgelaufen, dass das nicht passiert ist?
Kennst du, wenn du Kniffel spielst und stellst du so fest, so, ah scheiße, ich glaube, ich muss den Kniffel streichen.
Den musst du streichen und dann denkst du, oh, das wird auch nicht mehr wiederkommen.
du hast so ganz lange hast du so diesen Punkt gehabt, Gangbang mit 20 Frauen. Ist im Übrigen kein Gangbang, ich glaube, das ist dann anders, ne? Das ist dann Orgie oder so. Ich glaube, dein Gangbang
ist
irgendwie
so,
Ich kenne mich da nicht aus. Ich habe noch nie ein Porno geguckt. Also, gut. Weiß ich gar nicht, ob ich das wollen würde.
mal so. Also die Erfahrung mal gemacht haben. Warum nicht?
Okay. Wann tritt denn Überforderung ein?
das ist ja vielleicht auch ein Ding, das mal rauszufinden.
Ja,
weißt du?
Ja. Also da muss man sukzessive steigern. Okay, die nächste bitte, ich kann noch.
Ja gut, vielleicht nicht 20, vielleicht auch erstmal mit 5 anfangen oder so. Erstmal auch wie im Marathon auch steigern halt. Ja?
Genau. Fangen jetzt mit einem halben Marathon an.
So langsam rantasten.
Okay. Rantasten. Ja. Super Bild. Okay. Dann okay, jetzt aber ernsthafter.
Ja, also da steht auf meiner Liste, dass ich noch in meinem Leben, und das ist ernsthaft gemeint, mal ein Buch schreiben möchte noch.
Ah, okay.
Ja, ja. Okay. Und zwar auch nicht irgendwie, ja.
Was für ein Genre?
Ja, also wahrscheinlich würde es dann einfach so ein ganz einfacher Thriller oder sowas werden. Also so ein bisschen Action-Thriller oder irgendwie sowas mit einer coolen Story und dann vielleicht auf 2, 3 Erzählebenen oder so. Aber jetzt nicht irgendwie ein philosophisches Werk oder so, also gar nicht, ne? Oder ich hatte auch schon überlegt, hier Grüße gehen raus, der Jens hat das gemacht, Jens O., der auch seines Zeichens Musikproduzent ist, die einen oder anderen kennen ihn vielleicht, der hat jüngst ein Kinderbuch geschrieben. Finde ich auch spannend, aber wäre, glaube ich, nicht ganz mein Ding, sondern irgend so ein, man kennt diese B- oder C-Movies, würde man sagen. Und das als Buch, ja, genau.
Okay, dann direkt natürlich die Frage, wir hatten es als erstes Thema, das wissen die YouTube-Leute jetzt gar nicht. Würdest du deinem Publikum entsprechend schreiben oder ist das ein reines Kunstwerk und es geht nur darum, dass es dir gefällt? Oder
das geht
hast
nur darum,
schon
dass
irgendwie
es mir
das Ziel? Okay, du willst es, ja.
Ja, es müsste nur erhältlich sein, das würde mir schon reichen. Also da kommt es nicht irgendwie auf kommerziellen Erfolg drauf an. Und ich habe da aber auch noch eine Alternative, falls das nicht klappt. Also erstmal habe ich schon angefangen. Es ist nicht so, dass ich habe schon tatsächlich mal ein paar Seiten geschrieben, so, das liegt also rum einfach nur. Ne? Aber um mal so ein Feeling dafür zu bekommen. Jetzt habe ich eine Alternative und das ist eigentlich das Gleiche. Ich bin aufgewachsen in den 90ern so mit Adventure Games. Ja. Sagt ihr, Monkey Island war es oder
Point-and-Click und so.
Point-and-Click-Adventure, also damit bin ich groß geworden. Das war damals das Genre, was wir super viel gespielt haben. Ich habe die alle gespielt. Ich habe die damals als Kind alle gespielt, als Jugendlicher, also als zwischen 11 und 15 oder so. Und deswegen war das sehr prägend. Und ich habe die auch alle nochmal gespielt, vor 10 Jahren. Und ich habe die jetzt auch alle nochmal gespielt. Also ich spiele die alle paar Jahre nochmal wieder, ne? Und dann kannst du die nachher im Schlaf. Also du hast dann
Ich war tatsächlich immer zu ungeduldig für Monkey Island. Ich hab da mal so rumgeklickt und irgendwann so, ich komme nicht drauf. Und dann, ich hatte nicht Ruhe. Du musst ja immer dann so überlegen und rumklicken.
Ja,
und
jetzt, also wenn du jetzt das Problem hast, ich komme nicht weiter, dann machst du einfach Google-Suche auf.
Ja, aber ne? das ist ja witzlos.
Früher. Also und dann kannst du, es gibt so, auf YouTube gibt es dann Speedruns, ne? Also so Speedrun, Monkey Island, irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten World Record oder so, ne?
Ja.
Wir haben damals das wochenlang gespielt, ne? Und dann hing man auch mal 2 Wochen lang und kam nicht weiter oder so, ne? Das gibt's natürlich irgendwie heute nicht mehr, diesen Faktor. So, jetzt aber, um den Kreis zu schließen.
Ja.
Die Alternative zu einem Buch zu schreiben, wäre es, so ein Adventure-Game zu machen.
Also quasi, du bist ja kein Programmierer, aber den Inhalt quasi.
Du musst es auch nicht mehr programmieren. Es gibt so Tools, da kannst du diese Adventures selber bauen.
Okay, also quasi wie so ein Baukastenprinzip. Dann fütterst du das mit deinen Ideen, mit deinen Grafiken und dann kannst du das Spiel sozusagen...
Die Texte und dann kannst du so Bedingungen unterschreiben. Wenn der Protagonist A macht, dann blendet Text B ein und so weiter und so fort.
Ah, okay. Yeah.
Da gibt es richtig komfortable Tools. Damit werden auch die ganzen Adventure eigentlich gebaut. Es gibt so 2, glaube ich, auf dem Markt. Da arbeiten alle mit. Und die kannst du auch, also kannst du, sind erschwinglich, kosten nicht 10.000 Euro. Echt günstig so und dann könntest du loslegen. Ich habe das auch mal gemacht und dann habe ich mal irgendwie ein paar Abenden mal so ein bisschen da rumgedaddelt und so, da kriegst du tatsächlich Ergebnisse raus. Und jetzt könnte ich mir auch vorstellen, meine Thriller-Geschichte nicht als Buch zu schreiben, sondern in so einem Retro-Adventure. Das muss aber Retro sein. Also ich will nicht irgendwie die High-End-Grafik haben. Ich will diese Grafik haben aus den 90er Jahren. Also wirklich dieses pixelige, dieses Pixel-Art, das ist ja auch für viele, ist ja modern eigentlich, Pixel-Art. Ja. Ne? Und das wäre eine Alternative. Also da auch die Geschichte dann zu erzählen.
Kannst ja beides machen. Schreib das Buch und jetzt
kann man auch,
zum Buch das Spiel. Ja.
Das Problem ist, beides ist so zeitaufwendig. Das sind eigentlich Projekte, die du Also da musstest du am Tag dich 2-3 Stunden hinsetzen, rein investieren, damit du nach 5 Jahren fertig bist, irgendwie so gefühlt, ne?
Also ich sag mal so, du machst das, wenn deine Tochter so aus dem Gröbsten raus ist, du dich quasi zeitlich nicht mehr so drum kümmern musst und es hoffentlich, da drücke ich dir die Daumen, du es so geschafft hast, dass du finanziell so weit vorgesorgt hast, dass du einfach mal so ein richtiges Sabbatjahr reinknallen kannst, dass du sagst, ich mache jetzt mal ein Jahr, weiß ich nicht, kümmere ich mich so am Tag eine Stunde um mein Business, aber den Rest habe ich eigentlich nichts zu tun und keine Kids, um die sich kümmern muss. Und dann kann das vielleicht klappen, ne?
Dann könnte es vielleicht klappen, ja. Aber es, wie gesagt, beides Projekte, die sehr zeitaufwendig sind. Vor allen Dingen das Spiel machen, das glaube ich sehr aufwendig. Das ist noch eine andere Geschichte. Also du müsstest ja auch für die Grafiken, da musstest ja rumpixeln und das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ein Buch ist da vielleicht noch etwas schneller zu schreiben. Obwohl das auch sehr zeitaufwendig ist, ne?
Du hast ja gesagt, du hast das Buch auch schon angefangen. Also du hast schon mal ein bisschen was angefangen. Ja. Schreibst du eigentlich chronologisch oder schreibt man so blockmäßig? Also dass man vielleicht schon mal einen späteren Teil schon mal schreibt oder komplett chronologisch? Ich habe noch nie sowas geschrieben.
Also ich bin noch ich sag mal so, ich habe die ersten 10 Seiten vielleicht geschrieben oder 12 Seiten oder so. Da gibt's, das ist alles noch Eingangsszene. Also ich kann ich noch
gut,
nicht sagen.
Ja gut, aber also grundsätzlich auch jetzt einfach von der Herangehensweise, hätte man dann schon so spätere Blöcke im Kopf oder ich kenne mich da ja gar nicht aus. Also ich weiß gar nicht, wie man das machen würde.
Ja, ich kenne mich da auch nicht aus.
Kannst ja machen, wie man will.
Kann man machen, wie man will, aber es gibt natürlich so, also wenn du jetzt so einen Kurs belegen würdest, ne? Wie schreibe ich ein Buch? Gibt's ja auch. Dann kriegst du so Techniken gelernt. Aber da kenne ich mich auch nicht mit aus. Ich weiß gar nicht, was die optimale Technik ist. Ich könnte mir vorstellen, dass nachher eine gute Technik ist, nachher einfach so, wie du selber am besten für dich, wie sich das anfühlt für dich eigentlich, ne? Also das ist ja wie Musik machen. Fängst du erst mit einem Drop an oder fängst du erst mit einem Breakdown an? Hauptsache das Ergebnis zählt nachher, ne?
Ja, stimmt schon, ja.
Ja. Es gibt so ein paar Sachen, die man, also diese, ich habe es glaube ich auch schon mal hier erwähnt, aber diese Heldenreise, ne? Also diese 12 Punkte der Heldenreise, wenn man sich da grob dran orientiert, dann kriegst du nachher auf jeden Fall, dann würde man sagen, in der Musik würde man sagen, dann hast du nachher ein stimmiges Arrangement.
Ja. Und ja, dass das dann nicht irgendwie das Intro 400 Seiten lang ist und der Hauptteil 20 Seiten, das ist dann irgendwie doof.
Genau, und du hast nachher einen vernünftigen Spannungsbogen in deiner Geschichte, so, ne? Ja.
Okay, dann dein Platz 1 der Bucketlist.
Ja, ich möchte gerne, also jetzt auch wieder ein bisschen langweilig, aber ganz, das ist romantisch, ja, möchte ich gerne mit dem Campingvan einmal durch Europa fahren, in den Sommerferien mit Family.
Und jede Mutation mitnehmen.
Und jede Mutation mitnehmen. Und dann mal so von Campingplatz zu Campingplatz mit Kind und Kegel, auch wenn ich weiß, dass es super anstrengend ist, so ein Urlaub, mit wenig Schlaf und viel Autofahren und so, ne, also viel Campingwagen fahren, aber da hätte ich mal Bock zu, das einmal zu machen.
Also nicht so immer so Roadtrip-mäßig wirklich jeden Step der Reise mitbekommen. Nicht irgendwie ins Flugzeug steigen, 3 Stunden runterkommen, du sitzt in Palmen, so.
Das ist das, was wir die letzten Jahre immer gemacht haben, ins Flugzeug, an Strand, 2 Wochen am Strand gelegen und am Hotelpool und so. Das war auch immer super erholsam, will ich überhaupt nicht abstreiten. Das war auch echt angenehm. Die Leute da, also das Hotel kocht für dich, ja, du musst nichts machen, nur aufstehen zum Buffet, zum Strand und zurück. Sehr angenehm, aber ich möchte auch nochmal, ich habe das als, da waren wir gerade 18, 19 und 20, so in dem Alter, gerade Führerschein, erstes Auto, haben wir das auch gemacht. 2 Kumpels und ich, und dann sind wir immer durch Europa gefahren, ne? Und dann immer von Campingplatz zu Campingplatz und so, solche Sachen. Und das war eine echt schöne Zeit, an die erinnere ich mich auch sehr gerne und sehr gut auch zurück. Und das hätte ich gerne nochmal wieder, aber diesmal mit Family dann. Also so meiner Tochter auch mal dann so Orte zeigen. Also es gibt echt schöne Gegenden in Europa, so, ne? In Italien, in Spanien, Österreich auch. Schweiz und so, wo man echt mal dann immer mal einen Tag anhält und dann da sich alles anguckt und dann geht's weiter.
Ja, das würde ich mal sagen, sind ja zumindest, also...
Ja, 2 von 3 Zielen auf meiner Bucketlist sind machbar, würde ich sagen.
Sind machbar, ne? Also das sehe ich auch so. Also das mit dem Spiel und dem Buch wäre geil, wäre aber auch ein Mammutprojekt. Die anderen Sachen, da bin ich sehr, sehr sicher, dass du das schaffst.
Gut. Aber es schaffen auch andere. Also mit dem Buch, also ja, der Vater vom Freund von mir, der hat jetzt auch wieder ein Buch geschrieben, so, ne? Also das ist alles nicht jetzt unendlich weit weg. Das kannst du auch hinkriegen irgendwie, ne? Aber dann Rentner, weißt du, dann hast du Zeit, ne?
Ja, die Frage ist dann immer, wenn du die Zeit hast, hast du dann noch die Motivation? Das ist die goldene Frage. Ist dann das irgendwie weg und du schiebst es die ganze Zeit vor dir her und denkst, ich wollte ja eigentlich noch ein Buch schreiben.
Also es gibt ja viele, man sieht das immer so, Rentner, und die fangen dann an, ihren Garten hübsch zu machen. Ne? Also dann siehst du richtig einen schönen Garten, der Rasen ist immer super gemäht, die Hecke ist perfekt geschnitten und so. Die siehst du dann auch am Samstagnachmittag vor ihrem Haus auf dem Bürgersteig das Moos aus den Ritzen kratzen, den Bordstein fegend, den Gulli säubernd. Kann ich jetzt schon mal ankündigen, liebe Gemeinde, das ist nicht mein Ding. Ich mache nicht das Moos auf dem Bürgersteig. Dann schreibe ich lieber tatsächlich ein Buch. Dann sitze ich mich ins Office, mache Word auf und schreibe dann ein paar Zeilen. Also das ist, würde eher meiner Natur entspricht.
Du hast aber noch vergessen, du musst nicht nur deinen eigenen Gulli sauber machen, du musst auch gucken, ob die anderen ihren Gulli sauber machen. Ja. Das Ganze, das ist wichtig, so rumgucken immer.
Ja, genau. Und dann, ja, das machst du dann vom Fenster. Machst du Kissen aufs Fenster, guckst raus und dann zeigst du alle an, die falsch parken.
Ja, das ist echt
mit Fotos. Ein Hobby. Ja. Dann gehst du mit deiner alten Digitalkamera mit 1 Megapixel gehst du raus und machst ein Foto vom Kennzeichen, der falsch parkt.
Oh Gott. Ja.
Ja, gibt's auch. Also,
ja.
Gibt es gar nicht so wenig.
So, dann kommen wir mal zu mir, warum ich das jetzt auch so aufgesplittet habe. Die Bucketlist. Ich habe gestern tatsächlich dann mal so angefangen zu überlegen und mir wirklich im eigentlichen Sinne diese Liste überlegt, zu sagen, was möchte ich machen, bevor ich sterbe? Und ich bin ins Grübeln gekommen und irgendwann hat mich das nur noch gestresst. Ich habe dann irgendwann festgestellt, ich kann diese Frage gar nicht so richtig für mich beantworten, weil ich tatsächlich irgendwie nicht so was Einmaliges habe, was ich so einmal machen möchte. Das finde ich, ich weiß nicht, das entspricht so gar nicht meinem Naturell. Also ich habe mir 3 Sachen aufgeschrieben, aber die sind im Prinzip gar nicht so, das möchte ich einmal machen. Ja, also da ist mir wirklich nichts eingefallen. Außer der Gangbang, klar, da sind wir alle da. Nein, Quatsch. Aber ich möchte einfach mal meine Punkte dir mitteilen und dann wirst du feststellen, dass das eben nicht so einmalige Sachen sind. Bei mir auf Platz 3 ist, der Dezember und Januar sind für mich jedes Jahr immer sehr schwierig. Die sind sehr dunkel, die sind kalt und ich will irgendwie es schaffen, dass ich den Dezember und Januar am besten halt irgendwie, wir haben in der Türkei, hat meine Family ein kleines Ferienhaus. Ich würde gerne einfach 2 Monate dort bleiben. Aber nicht einfach Urlaub machen, sondern dass ich so mein Business, meine Projekte von da realisieren kann.
Ja.
Finde ich spannendes
Ding. Das habe ich manchmal auch. Ich brauche einen Computer und ein Office so ein bisschen, ne? Mit Lautsprechern hier und so. Also nichts, was man auch woanders hinstellen könnte.
Genau. Dann,
warum nicht irgendwie am geilen Ort, irgendwo in der Karibik oder so, ne, was kaufen?
Ja, es muss ja nicht mal, also für mich muss nicht mal jetzt so die Karibik sein, weil da muss man aber echt wieder weit fliegen. Aber auch so, also so ein bisschen mehr Sonne, bisschen. Ja. Also so Türkei ist schon mal im Winter, habe ich jetzt mal geguckt, also dann sind da wenigstens 15 Grad, ja. Es sind halt keine minus 2 Grad und der Winkel der Sonne steht halt schon mal so, dass du auf jeden Fall nicht völlig irgendwie eingehst und mich macht der Dezember und Januar und der macht mich irgendwie immer so fertig, jedes Jahr. Und das steht irgendwie noch auf meiner Liste, dass ich das hinbekommen möchte. Das ist aber ja nicht einmalig, ne? Ich möchte das ja nicht einen Winter machen, sondern ich möchte das irgendwie so hinbekommen, dass ich einfach immer sagen kann, so Leute, Dezember, Januar bin ich jetzt mal raus.
Ja.
Hol mir Energie, um dann fürs nächste Jahr wieder durchzustarten.
Das ja, aber das, so. Das machen auch tatsächlich einige Leute. Also du brauchst halt einen Zweitwohnsitz irgendwo auf der Südhalbkugel, ne?
Ja, gut. Also Türkei ist jetzt nicht Südhalbkugel. Das wäre noch der Next Step so. Dann kommt natürlich wieder die Problematik. Ja, willst du so viel fliegen? Keine Ahnung.
Aber du musst ja nur einmal dann, also zweimal fliegen in einem Jahr. Ja, also mal hin und dann wieder zurück. Ja. Das geht ja noch.
Das sollte noch gehen, ne? Ich frage mal bei Greta, ob das okay ist. Oh.
Deswegen ist auch das Argument, du sagtest gerade, ja, Karibik ist weit weg, da muss man so lange fliegen. Da fliegst du halt einmal hin und dann nie wieder weg. Also das kriegst du ja auch noch hin. Und du brauchst halt nur irgendwie einen Internetanschluss, ne?
Ja, Internetanschluss, irgendwie eine Bleibe da. Also wie gesagt, das Ferienhaus meiner Family steht im Winter leer. Das wäre ja möglich, ne?
Das wäre möglich. Also ich habe mir mal sagen lassen, also so Thailand wäre auch tatsächlich eine Option, weil das gar nicht so teuer ist. Also du kannst da günstig wohnen und auch günstig erwerben und so. Und deswegen machen das auch viele, glaube ich, da hinauszuwandern. Und allgemein, also ich sag mal, du kennst das, ne? Also wenn du hier 500 Euro verdienst, dann kannst du davon, kommst du nicht über einen Monat. Nee. Aber da hinten kannst du voll 500 Euro ganz easy peasy leben, so, ne? Und das muss ja auch im Hinterkopf behalten. Also dann macht das ja die ganze Sache noch erreichbarer. So.
Das stimmt natürlich, ja.
Ey, und dann, weißt du was, Sinan? Dann muss man das auch einfach mal machen.
Ja, vielleicht, ja, du hast recht. Keine Ahnung. Also letztes Jahr war
halt Nägel mit Köpfen.
So, ja, okay, komm, nächstes Jahr. Ich hatte mir das tatsächlich schon für Winter jetzt 2020 auf 21. Den jetzigen Winter hatte ich mir das schon vorgenommen. Und dann kam aber immer so, ja, jetzt ist aber Corona. Jetzt waren auch die Einnahmen nicht so gut letztes Jahr. Dann fängst du so und dann hängst du wieder hier 2 Monate im Loch. Ja, vielleicht hätte ich doch einfach an Reserven gehen sollen und es machen sollen. Keine Ahnung.
Das kann ja auch inspirierend sein, ne? Also auf einmal dann neue Umgebung und dann wirst du auf einmal, kriegst ein ganz anderes Schaffen. So, also und wie ist es erfolgreicher, verdienst du wieder mehr Geld und so.
Genau, also, vielleicht finde ich es auch völlig blödsinnig, aber dann weiß ich wenigstens, dass ich es voll dumm finde und muss.
Oder du machst das so wie unser erstes Thema, du machst einfach Musik für den Algorithmus, ja, und nicht mehr für deinen persönlichen Geschmack und dann klingelt auch die Kasse seitens von Spotify.
So. Ja, dann mein Platz 2 habe ich mal aufgeschrieben. Die Zahl lässt sich aber noch variieren. Bis ich 50 bin, Basketball spielen. In Klammern, ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber, also das spielt so insgesamt einfach mit rein, dass ich einfach, solange es irgendwie noch geht, körperlich richtig aktiv sein möchte und auch, ich weiß, irgendwann kommt der Punkt wahrscheinlich, dass ich beim Basketball sagen werde, okay, mir tun jetzt jedes Mal die Knochen weh und mit den Jungs, mit denen ich hier spiele, die wahrscheinlich dann irgendwann 20 Jahre jünger sind als ich, kann ich einfach nicht mehr mithalten. Das wird bitter für mich, aber solange es geht, möchte ich da noch, ist so mein... Das ist halt auch wieder so, das ist nicht ein Punkt, sondern das ist natürlich wieder eine Long-Term- Aufgabe, das hinzubekommen.
Ja, ist ja okay, kann ja auch auf der Backlist stehen. Genau. Basketball ist natürlich eine Sportart, die ein bisschen belastend ist für die Gelenke und so. Das ist so wie ein Kumpel von mir, der spielt hier viel Badminton und das geht auch mega auf die Gelenke und irgendwann ist alles kaputt, dann kannst du es nicht mehr. Also wenn du so Mitte 30 bist, dann wird es schon echt anstrengend. Aber ansonsten Sport kann man ja lang. Also Laufen zum Beispiel kann man ja auch. Das kannst du, bis du 70 bist, kannst du, oder 80, ne, gibt's auch. Also
ja, ich werde ja auch immer was anderes machen, also Radfahren und Schwimmen und so wird wahrscheinlich immer noch gehen. Basketball ist halt so meine große Liebe, deswegen also ich weiß, irgendwann wird der Punkt kommen, dass ich sagen muss, jetzt geht's nicht mehr und ich werde auf meiner Bucketlist steht, diesen Punkt so gut es geht nach hinten zu schieben. Ja. Das steht auf meiner Liste und dann jetzt mein Platz 1 und das ist auch wieder eigentlich mehr so eine Herangehensweise ans Leben, was ich mir unbedingt beibehalten möchte. Und zwar, ich habe aufgeschrieben, ich möchte immer neugierig bleiben. Ja, also ich merke das, dass wenn ich mit älteren Menschen spreche, sei es eine Oma oder irgendwas, dass ich häufig das Gefühl habe, das war schon immer so oder das habe ich so gelernt und dabei bleibe ich jetzt. Ne? Und das ist ja wahrscheinlich normal. Ein kleines Kind ist neugierig, lernt jeden Tag die Welt neu, entdeckt neue Sachen. Und je älter wir werden, desto mehr haben wir eigentlich für uns rausgefunden. Ne? So, ich mag das nicht. Ich esse den Käse esse ich nicht. Ich fahre gern dahin fahre ich gerne nicht. Und das finde ich irgendwie, das nervt mich, wenn man so wird. Weil du wirst ja irgendwann immer engstirniger. Du bist nicht mehr offen für neue Sachen. Und das will ich unbedingt. Deswegen sage ich das auch meinem Umfeld immer. Wenn ihr irgendwann merkt, so, jetzt wird er irgendwie ein bisschen, sein Winkel wird immer kleiner, sein Blickwinkel wird irgendwie immer kleiner und lehnt kategorisch Sachen schon ab und so, nee, das ist nichts für mich. Dann bitte sofort mit dem Hammer drauf und sagen, hallo, du hast versprochen, immer neugierig zu sein und immer offen zu bleiben für Neues. Also ich bin darauf gekommen, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Ich möchte das Thema jetzt nur gar nicht anreißen. Da war jetzt hier die letzte Instanz bei WDR, da ging es um diese Frage, da war der Gottschalk und so, um die Frage, sollte man noch Zigeunersoße sagen?
Mickey Beisenherz und so.
Genau, und da habe ich so einen Gottschalk gesehen und der sagte dann so, ach, weißt du was, ich bin im Alter, ich bring mir jetzt keine neue Sprache bei, das ist, ich verstehe das nicht und so. Und dann dachte ich so, du trauriger alter Mann, also das ist so, selbst wenn du das 50, 60 Jahre lang so gemacht hast, sei doch offen für Veränderungen, immer. Immer, einfach immer offen sein für Veränderungen. Ich verstehe das
nicht. Also dann darfst du halt nicht konservativ sein, ne? Das ist, genau das ist es. Du willst einfach nicht konservativ sein. Finde ich auch völlig okay.
Aber du musst auch zugeben, also mit dem Alter neigt der Mensch einfach dazu, konservativ zu werden.
Klar.
Ne? Ja. Du hast halt, wie gesagt, irgendwann so deine Erfahrungen gemacht und dann denkst du, du kennst die Welt. Dann weißt du immer so, ne? Und winkst immer schon so ab.
Klar, ist auch anstrengend, immer was Neues und so, ne? Und dann irgendwann auch schon wieder was Neues und so. Und das willst du dann auch irgendwann nicht. Du wirst auch bequemlicher und so. Das ist alles Faktoren, die da mit einer Rolle spielen. Ne? Aber finde ich gut. Also dann sich trotzdem auf die Fahnen zu schreiben, das dennoch nicht zu machen oder sich zumindest zu wehren, finde ich auf jeden Fall gut. Also das würde ich genauso unterschreiben, steht auch bei mir.
Ich meine, das sind ja viele Punkte. Wir können es zum Beispiel in der Musik. Wir hatten auch mal gesagt, dazu immer gesagt, es gibt so eine Studie, die sagt eigentlich, ab 30 entwickelst du keinen neuen Musikgeschmack mehr. Mhm. Also in der Regel so. Und als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, nee, das finde ich doof. Weil ich weiß ja noch, wie ich früher neue Musik entdeckt habe und mir das immer gefallen hat. Und deswegen... wenn mir irgendwer mit einer neuen Musikrichtung kommt, ob es irgendwie jetzt der neue Hardstyle ist oder das, weiß ich nicht. Ich will nicht immer in meinen alten Mustern hängen bleiben, ne?
Ja.
Das ist halt jeden Tag, muss man sich daran erinnern. Aber ich sehe halt so, wohin das sonst führt. Und dahin möchte ich nicht.
Man kann aber auch nicht pauschal sagen, dass das schlecht ist. Ne? Also man muss ja natürlich dann immer das aus der Sichtweise der einzelnen Person betrachten. Wenn derjenige damit zufrieden ist und happy ist und wirklich glücklich ist.
Aber ich sehe so verbitterte alte Menschen, die wirken alle gar nicht glücklich. Das ist ja mein Problem.
Ja, man kann halt nicht auch reingucken in die Menschen. Ne? Also wie es in der inneren Seele aussieht, vielleicht ist der auch einfach nur happy, dass wirklich alles noch so ist wie in den 80ern so, ne? In seiner Straße. Dann ist ja okay. Also dann kannst du ihm ja auch nicht sagen, jetzt veränder dich mal, ne?
Ja, aber meine Wahrnehmung ist, dass dann einfach nur gemeckert wird über die Veränderung. Also das wirkt für mich nicht glücklich.
Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Es wird viel dann geschimpft und so.
Nehmen wir mal so diese viele ältere Menschen irgendwann, dann haben die ja keinen Bock mehr auf diese neue Technik, ne? So immer kommt was Neues, jetzt kommt wieder das Handy, jetzt muss ich schon wieder hier E-Mails lernen und so. Und ich frage mich, ob das bei mir dann auch irgendwann passiert. Jetzt bin ich ziemlich fit mit Technik, ne? Also ich bin ja in der Generation groß geworden, die ist wahrscheinlich sogar noch fitter als die Generation heute. Du ja auch, weil wir letztlich sogar...
Wir mussten noch rumbasteln. Windows,
genau, wir mussten den PC noch selber zusammenbasteln, wir mussten in die MS-Config da rein und irgendwelche Sachen ändern, damit das Windows überhaupt irgendwie lief. Heute ist das ja schon gar nicht mehr so. Du kriegst da das Endgerät und dahinter blickst du schon gar nicht mehr.
Ja.
Und ganz viele, ne, sagen ja dann irgendwann so, diese neue Technik, da komme ich nicht mehr mit. Und auch da bin ich noch so, dass ich sage, nee, ich will das auch versuchen, solange es irgendwie geht, nicht es zu dieser Entwicklung kommen zu lassen, dass mich irgendwann diese technische Gesellschaft einfach überholt und ich bin einfach nur noch der versteht das nicht.
Also das wird schwierig, ne? Ich hatte mal ein Bekannter von uns damals, der hat bei Telekom gearbeitet oder bei Post gearbeitet, ja. Und das war die Zeit, wo alles noch analog war. Also die Post hat wirklich so Drähte dann verlötet und dann haben sie dir so ein Telefon dahingestellt, ne? War ja früher so, 80er Jahre. Und dann irgendwann wurde aus der Post die Telekom und dann wurde alles digital. Also dann war nichts mehr mit Drähte verlöten, sondern in irgendwelchen Zentralen wurden irgendwelche Schaltkästen hingestellt und die mussten programmiert werden. Und das war dann der Zeitpunkt, wo er gesagt hat, da steige ich jetzt aus. Also du musstest komplett einen neuen Beruf eigentlich lernen, obwohl du denselben Beruf gemacht hast als Fernmeldetechniker.
Dein Job hat sich geändert, ja.
Aber 180 Grad hat er verändert. In dem Moment, wo es analog digital wurde und dann, die haben das dann auch verstanden und dann haben sie so Umschulungen angeboten. Dann hast du irgendwie intern einen anderen Job gemacht, weil denen war das bewusst, das ist jetzt echt krass hier. Und gerade wenn du schon 50 oder 55 bist, also auf den letzten Metern deiner beruflichen, warum sollst du jetzt nochmal digital lernen, obwohl du analog unterwegs warst. Kann ich verstehen, wenn man dann sagt, da steige ich aus. Ich fühle das jetzt ein ganz bisschen das erste Mal so Social Media mäßig, so TikTok, ja.
Snapchat. Also hast du wahrscheinlich Snapchat und TikTok hast du nicht mehr mitgemacht quasi.
Ja, Snapchat habe ich komplett ausgelassen. TikTok habe ich ein paar Tage, Wochen reingeguckt. Und muss sagen, das ist einfach nichts für mich. Also das ist wirklich tatsächlich die Welt der U20, also unter 20-Jährigen. Und ich möchte da nicht mitspielen. Also ich sehe da ein paar traurige Gestalten, die da mitspielen müssen, in meinem Alter. Und ich finde, das ist seltsam. Also das würde nicht meinem Naturell entsprechen. Ich kann das verstehen, wenn du da mitmachen musst als Person der Öffentlichkeit oder so. Ne? Also der Fußballspieler machen da irgendwelchen Klamauk und ne, weiß ja, für ihre
aber,
Fans.
Aber
so.
Der Unterschied ist ja trotzdem, du hast es dir angeschaut, du hast es analysiert, du hast zumindest.
Das habe ich gemacht,
dir,
ja.
Genau,
klar.
Also.
Also per se sagen, das ist Schrott. Ja, gut, also ja. Snapchat habe ich jetzt ausgelassen, weil das einfach nicht groß genug wurde. Ja, das hat nicht irgendwie mein Alltag.
Weißt du, wie viele Nutzer Snapchat hat? 1 Milliarde, glaube ich.
Ich weiß, die sind, ich weiß, dass die richtig groß sind, aber die finden, in meinem Universum findet Snapchat nicht statt.
Aber das Schöne ist ja, Instagram hat dir den Job ja abgenommen. Du musstest gar nicht mehr in Snapchat gehen, weil Instagram hat Snapchat kopiert. Also wirklich komplett. Diese Stories kamen von Snapchat. Diese, ich zeige eine Nachricht, die dann wieder verschwindet, das ist Snapchat, ne?
Ja, ich weiß.
Also deswegen, haben die uns den Job abgenommen. Im Prinzip, jetzt kann man sagen, ja, irgendwie Instagram war früher auch mal cooler, als es die ganzen Funktionen nicht gab. Aber das wäre ja auch wieder dann so, dass man sich gegen die Veränderung stemmt.
Ja, ja. Also ich bin sowieso, auch Instagram ist nicht meine Plattform. Ne? Also es gibt ja Leute, die posten da mehrere Fotos in der Woche und alles stylisch und alles teal und orange und so. Durchgestylte Stories, das bin ich, das mache ich nicht. Ich habe auch keinen Bock, mein Privatleben nach außen zu kehren. Ne? Also nur echt das Nötigste, so wenn ich mal wirklich gerade einen guten Moment habe, mache ich mal irgendwie ein Foto, wo wir Schlitten fahren oder so. Ne? Aber das kommt auch echt nur einmal im Jahr vor. Und nicht irgendwie dreimal am Tag.
Also vor allem, wenn man das jetzt als Business auch wieder sieht oder so, ich glaube, wenn man die Plattform nicht fühlt, was man da tut, dann hat das auch keinen Zweck. Ich habe auch mal versucht, eine Zeit lang so mehr Instagram zu machen, aber ich habe dann auch mal gemerkt, von mir aus vergesse ich das immer wieder. Und dann zeigt das ja schon, das ist nicht hundertprozentig meine Plattform. Das ist für mich so Updates geben. Ne? So Updates geben, das war's, aber Ich investiere nicht viel Mühe in Instagram. YouTube ist da eher meine Plattform. Ja. Also,
man muss auch die Plattform spüren und fühlen und so. Ne? Ja. Das gehört viel dazu. Also mich interessiert auch zum Beispiel dieses Reels auf Instagram gar nicht. Da hab ich glaube ich noch nie reingeguckt. Oder ein, zwei Mal, das war's. Also ist ja TikTok, ne?
Plus ja, genau.
Aber es interessiert mich einfach nicht. Das finde ich nicht spannend. Ist nicht meins. Ja. Und das sind jetzt so, aber um jetzt wieder zurückzukommen, das sind so erste Dinge, wo ich sage, die können auch ruhig an mir vorbeigehen. Also da muss ich jetzt nicht mehr auf dem Hype-Train aufspringen. Und im Prinzip werde ich da ja schon konservativ. Ne? Also das geht schon so ein bisschen los. Aber das ist einfach so. Das geht, das musst du akzeptieren. So, dass so manche Dinge, da kannst du einfach nicht mehr mitmachen. Es gibt so, du kennst auch immer, mittlerweile ist das ja auch ein lebendes Meme, Kai Pflaume.
Ja.
Der ist jetzt irgendwie Ü50 müsste der sein, so, ne? Also so oder 50 ungefähr. Und der zieht sich noch an wie ein 18-Jähriger, der macht jeden Klamauk mit, jeden Hype mit und turnt hier auf TikTok rum und macht da den größten Scheiß. Und so auf Twitter, da lachen ihn halt alle aus, ne? Also weil der, das passt nicht zusammen. Ein 50-Jähriger, der in seinem Leben schon echt Erfolg hatte, der könnte ja eigentlich viel besser den Businessmann machen, ne? Also der könnte ja zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, so, der steht für mich für Business irgendwie, ne? Für erfolgreichen Business. Der könnte ja irgendwie Champagner-Werbung machen oder keine Ahnung oder Rolex-Uhren verkaufen oder irgendwie sowas, ne? Stattdessen macht er so Teenie-Quatsch auf TikTok. Ja, das passt nicht zusammen. Das ist seltsam.
Vielleicht fühlt er das ja voll.
Er fühlt das bestimmt. Er hat, glaube ich, auch viele Follower und so, ne? Ja, aber irgendwie.
Aber um nochmal auf das Problem jetzt nochmal aufmerksam zu machen. Also du hast ja eben gesagt, So der jetzt Snapchat oder TikTok ist jetzt an dir vorbeigegangen, machst du nicht mit, aber ist ja auch okay, muss ja nicht. Problematisch wird es natürlich erst, wenn du eine solche Entwicklung nicht mitmachst, aber sie nachher zu einem gewissen Standard wird, ja, der für dich auch wichtig sein könnte. Dann wird es ja problematisch. Also zum, klar, Beispiel, wer jetzt sagt so, ey, Smartphone, da mache ich nicht mit. So, Smartphone, das, ja, ist für mich Blödsinn. So, jetzt ist aber so, ohne Smartphone heutzutage ist halt schwierig, ich sag mal so Online-Banking, ja, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Tanz.
Kannst du nicht daran teilnehmen. Also du kannst an bestimmten Dingen des öffentlichen Lebens, kannst du nicht teilnehmen.
Genau, und das sehe ich halt als Gefahr, wenn du, ja, wenn du dich bestimmten Entwicklungen so ablehnend dagegenüber stellst, dann werden Sachen kommen, wo du dann nicht mehr mitmachen kannst. Und das ist natürlich gefährlich.
Das gibt's auch so ein paar Extreme. Ich hatte mal ein bisschen, also in der Nachbarschaft war das ein älteres Ehepaar, die hatten immer noch einen Röhrenfernseher, ne? Also so im Jahr 2016, 17 oder so noch einen Röhrenfernseher. Und ja, so ein Flachbild, das reicht, das Ding. Damit kann ich Fernsehen gucken, ich brauche keinen Flachbildschirm, ne? Das Ding ist aber, so ein Flachbildschirm, der hat sich schon nach anderthalb Jahren amortisiert anhand des Stromverbrauchs, weil so ein Röhrenfernseher echt Strom frisst, aber wie Sau, so eine alte Kiste. Ne? Und da könnte man ja sagen, ey, du hättest ein besseres Bild, besser für deine Augen, viel umweltfreundlicher, viel weniger Stromverbrauch, viel mehr Geld in deiner Tasche. Also nur die Vorteile überwiegen eigentlich nur. Ne? Da muss man sagen, ja, da versperrst du dich ja auch an den falschen Wegen, naja, so, ne? Das kann natürlich auch passieren. Also da muss man, das ist das, was du sagtest, da auf jeden Fall aufpassen und immer kurz abgleichen, macht das gerade Sinn, was ich hier mache? Also macht das, ja, Sinn, mich da
jetzt zu... Aber dafür musst du ja allein schon erstmal bereit sein, dir das auch mal anzugucken. Ja. Du musst offen, ja, sein. Das ist ja das, was sein, auf meiner, ja, Liste, genau, steht, auf Platz 1, dass ich sage, du musst, ja, offen bleiben dafür. Ja. Weil ich habe mir auch TikTok angeguckt, habe dann festgestellt, ich glaube, neue TAN-Zahlen von der Bank werden demnächst nicht über TikTok ausgeliefert. Ja. Also ich glaube nicht, dass TikTok sicherheitsrelevant oder gesellschaftlich, nee, relevant für mich wird. Und deswegen kann, ja, ich sagen, ey, das ist ein Punkt von Unterhaltung halt, ne? Also das ist so wie, keine Ahnung, ich habe jetzt Netflix, Amazon, jetzt gerade, ich habe kein Disney Plus, aber daran wird meine Welt jetzt nicht zugrunde gehen. Also,
nee, überhaupt nicht. Ja. Aber also TikTok, das Einzige, gibt es eine gute Überschneidung zum Musikbusiness und ich bin beruflich im Musikbusiness unterwegs. Da werden Hits gemacht, aber deswegen habe ich es mir auch angeguckt, ne? Aber du kannst da einfach nicht mitmischen in dem Game, so als kleine Lampe, ne? Aber von daher noch so ein ganz bisschen Überschneidung zum Beruflichen. Aber ja, klar, ansonsten ist das, also TikTok war immer so 2 Wochen Hype-Train, ne? Also es gibt immer ein, ja, so ein Hype-Ding auf TikTok für 2 Wochen und dann kommt das nächste und so. Ja, also ich öffne die App gar nicht mehr.
Also, ich habe die schon wieder deinstalliert.
Ja.
Natürlich dann irgendwie, weiß nicht, es war für mich 2 Tage mal interessant, was da abgeht, aber dann, ja, ja, war das Ding auch durch. Ja,
gut.
Durch ist damit auch dieses Video recht lange geworden. Wir sprechen jetzt weiter im 4-Gänge-Menü im Podcast. Danke fürs Einschalten und gerne in die Kommentare schreiben, was ist eure Bucketlist, was habt ihr noch für Ideen, oder kommentiert unsere Bucketlist gerne. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, liebe YouTube-Community.
Ciao, ciao.
So, dann sind wir zurück hier nur exklusiv.
Oh, es sind so unter uns. Jetzt kommen wir ganz nah ans Mikro ran. Oh.
Ja, ganz nah ans Mikro. Und jetzt.
Oh, yeah. So, jetzt machst du mal deine Penispumpe nochmal an, bitte.
Ja, warte, ich gucke mal auf die Uhr. Ah, dauert noch 10 Minuten. Gut, was ist dein drittes Thema?
Ja, ich gucke gerade auf die Uhr. Lass mal ein bisschen Gas geben hier, sonst sitzen wir, ja, noch heute Mittag hier. Ja, wir müssen einmal wieder ganz kurz, ne, unser altbeliebtes Thema Corona, einmal kurz drauf gucken. Also es tut sich auch immer was. Heute Nachmittag gibt es neue Beratungen, unser Ministerpräsident, und dann wird der Lockdown verlängert werden. Also braucht man kein Prophet sein, um das jetzt schon zu sagen. Ich habe gesehen, bis Mitte März soll das verlängert werden. Also jetzt, ab jetzt 5 Wochen noch länger dann. Oh, krass, ne?
Also will man tatsächlich die Inzidenz noch weiter drücken.
Ja, Friseure sollen eher aufmachen können. Friseure sollen am 1. März öffnen dürfen. Ich sehe mittlerweile jetzt auch lächerlich wieder aus. Also deswegen trage ich auch ein Cappy heute.
ich auch.
Ja, also willst du mal eben kurz meine Meinung hören zu dem Thema?
Ja, hau raus.
Hau raus.
Was ist deine Meinung?
Ich beobachte das ja ganz genau. Und ich glaube tatsächlich, dass wir noch ein richtiges Problem kriegen in den nächsten Wochen mit den Virusmutationen. Und alle Zahlen und Analysen deuten darauf hin, dass da jetzt gerade sozusagen eine zweite Pandemie auf der ersten Pandemie aufgesattelt zu uns kommt. Und also es gibt dieses exponentielle Wachstum, das wir bei den normalen Coronaviren auch hatten, gibt es jetzt auch bei diesen Mutationen teilweise schon. Und ich kann mir vorstellen und ich glaube auch, dass das noch richtig übel wird. Und zwar so ab dem 1. März, ab Anfang März. Also die Zahlen müssen die rein rechnerisch so hoch sein, dass hier mal nochmal so ein richtiger D-Zug durchfährt und alles kahl haut.
Ja,
also ich würde mir wünschen, dass das nicht passiert.
Ja, ja. Ich mache jetzt mal den Corona-Maßnahmen-Kritiker, ja?
Ja, genau. Das ist nämlich jetzt gerade eine super spannende Zeit, weil die Zahlen sinken ja eigentlich gerade und alle, also viele, rufen gerade nach Lockerung. Ne? Also, also selbst seriöse Medien, ich habe das gestern gesehen bei der WDR, hat so ganz seltsam gepostet, ja, der Lockdown soll verlängert werden, trotz Sinken der Zahlen und so weiter. Also es ist gerade eine sehr merkwürdige Stimmung und Sachlage, so würde man sagen.
Ja, ja, jetzt mache ich mal den Corona-Maßnahmen-Kritiker und frage, also wir hatten mehr Tote und so, aber jetzt auch nicht, also der ganz dramatische Fall ist ja nie eingetreten. So, jetzt kann man immer darüber streiten, was ist denn der ganz dramatische Fall?
Also, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht, was meinst du?
Ja, ja.
Ja, aber wir waren so schon, also wir hatten schon so, das wurde schon ordentlich belastet, ne? Das weißt du auch selber.
Genau, also an bestimmten Stellen, in bestimmten Regionen waren sie über der Belastungsgrenze hinaus.
Genau, also manche Krankenhäuser waren einfach voll und mussten woanders die Leute verlichten. Also ich würde sagen, so wir sind so 85% an die Belastungsgrenze gefahren vielleicht.
Ja. So, und jetzt sagt halt der Maßnahmenkritiker, sagt ja jetzt dann, ja, vielleicht, wenn man das so macht, vielleicht wird es ja gar nicht schlimmer als das. Also, ne? Also vielleicht ist das dann so einmal zwei Monate, weiß ich nicht, echt schlecht, mal kurz ein Tiefpunkt im Gesundheitssystem, aber dann wird's. Ich hab keine Ahnung, ich kenne mich nicht, ich versuche gerade nur eine andere Position einzunehmen.
Ja.
Aber weißt du, so, also den Punkt muss man ja auch, oder anders. Es gibt natürlich auch andere Wege durch die Pandemie, das stimmt ja schon.
Ja.
Sterben halt mehr, dafür bist du dann schneller durch, keine Ahnung.
Also worauf ich vielleicht auch hinaus wollte ist, also wir verlängern jetzt bis Mitte März, ne? Und ab Anfang März steigen die Zahlen tatsächlich wieder, so wie es passieren könnte. Ist ein realistisches Szenario. Dann wird das Ganze noch bis April, Mai oder so. Also im schlimmsten Fall hätten wir dann im Mai immer noch Lockdown. Und dann muss man gucken, wann wir angefangen sind. Also wir haben, ich glaube, Anfang November, ne? Ende Oktober, Anfang November,
ja, dieser Lockdown bleibt. Den Lockdown light würde ich mal nicht.
Also dann hätten wir irgendwie ein halbes Jahr lang Lockdown gehabt, so, ne? Und da muss man sich tatsächlich
mal. Also.
Ja, kein echt, aber so ein Larifari-Lockdown halt, ne?
Ja.
Und da muss man sich mal die Frage stellen, ey, wäre das nicht vielleicht geiler gewesen, hätten wir einmal diese Zero-Covid-Strategie gefahren und hätten einmal kurz draufgehauen mit dem Hammer und dann wären wir aber durch gewesen. Oder wären wir jetzt, müssten wir diesen Larifari-Lockdown nicht machen, ne? Und an dem Punkt bin ich jetzt.
Ich finde das alles sauschwer. Also,
klar.
Ich persönlich sag auch persönlich so, klar, irgendwie in meinem Kopf ist sau komisch zu sagen, so, jetzt haben wir so wenig Infektionen, aber wir haben noch Infektionen, dass wir wieder alles lockern. Und dann habe ich auch schon mal hier gesagt, ne, ich weiß gar nicht, wohin das führen soll. Was ist da eigentlich das Ziel? Dann ist dieses Virus aber auch, muss man sagen, so tückisch, dass es eben ja vor allem natürlich Alte mit Vorerkrankungen trifft und auch jetzt nicht die ganze Nation ausrottet. Und dadurch hat das Virus einfach so eine geniale Mischung, weil es im Prinzip auf wenig Akzeptanz für Maßnahmen stößt. Also weißt du, die Menschen werden halt immer, du wirst halt bei diesem Virus, selbst wenn du es komplett laufen lässt, du wirst ja nie den Fall haben, dass jetzt so in deiner Straße von weiß ich nicht, 100 Menschen 40 weg sind. Das passiert ja nicht.
Das wird nicht
wahrscheinlich
passieren.
Ne, und das ist, diese Sichtbarkeit ist eigentlich nur in Statistiken erstmal. Oder wenn du quasi so mit dem, mit der Lupe dann so auf die, also, ne, das, ich sag dir, das kann durchaus sein, dass wenn du irgendwo wohnst, in deiner Straße, in deiner Umgebung, dass selbst wenn du die Pandemie durchlaufen lässt, dass du nichts davon mitbekommst.
Ja, aber also wenn du die so durchlaufen lässt, ohne gar nichts zu machen, dann ist das schon, dann kriegst du schon mit, auf jeden Fall.
Aber was kriegst du mit? Also dann, also du wirst mitbekommen, so, hast du gehört. Es kann auch sein, dass natürlich du direkt betroffen bist.
Ja, aber die ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung einfach, ne? Also ja. Der Kreis zieht sich immer mehr zu. Aber du kriegst halt auch so Side-Effects mit. Und zwar wird ein Supermarkt zumachen, weil einfach kein Personal mehr hat, weil sich das komplette Personal infiziert hat in der Mittagspause, ja, und dann haben die keine Leute mehr, die an der Kasse sitzen. Das passiert. Du kannst nicht mehr zum Arzt gehen, wenn du dir einen Finger gebrochen hast.
Der Kritiker würde ja sagen, ja, im Moment, die stecken sich alle an, aber die haben ja auch einen milden Verlauf, die gehen einfach weiterarbeiten.
Also erstmal gehen sie dann 2 Wochen nicht hin oder so, 3 Wochen, wie sie krank sind, ne?
Ja, aber vielleicht, wenn sie so einen milden Verlauf haben, und du musst überlegen, früher sind die Leute, das habe ich ja auch nie verstanden, früher sind die Leute ganz häufig krank zur Arbeit gekommen.
Ja.
Das war ja, also ich fand das immer fürchterlich, ja, aber das haben ja ganz viele gemacht. Also mit einem Schnupfen ist jeder, mit einer Kälte, mit Halsschmerzen ist jeder, also nicht jeder, aber viele sind ja trotzdem arbeiten gegangen.
Also wenn du es laufen lässt, ne, dann würden sich ja so viele infizieren, also dann würden wir ja 60-70% der Menschen würden sich ja infizieren, ne?
Ja.
Und dann hättest du ganz viele Leute, also 60, das heißt, jeder Zweite ist dann krank einmal gewesen. Das kriegst du auf jeden Fall mit, selbst in deinem kleinen Örtchen oder in deiner Straße, das kriegst du auf jeden Fall mit. Und wie gesagt, das öffentliche Leben kommt dann auch teilweise zum Erliegen. Also du brichst dir einen kleinen Finger, kannst nicht mehr zum Arzt gehen, weil dein Arzt selber krank ist. Weil die Arzthelferin krank sind. Ja. Die sind für einen gewissen Zeitraum sind die krank. Und das vergessen immer alle. Gesund heißt nicht gesund bei Corona. Du kannst hinterher immer noch so Folgeschäden haben, dass du nicht mehr in der Lage bist, irgendwelche Sachen zu machen. Also ganz einfach, der Dachdecker, der einen körperlich anstrengenden Job hat, der kann den Job hinterher nicht mehr machen.
Ja.
Und dann kriegst
das
du keinen.
Das ist auch wirtschaftlicher Schaden komplett, ne?
Das wäre halt. Die Kollateralschäden wären so massiv, dass das, das wäre richtig.
So, aber jetzt sag ich ja, das ist ja das Tückische an diesem Virus, ja. Es ist eben nicht, dass du, wenn du das abbekommst, irgendwann, weiß nicht, aus Augen und Ohren blutest und.
Ist halt kein Ebola.
Genau, es ist kein Ebola und das sieht halt nicht so fürchterlich aus.
Nee.
Das Problem ist halt, dass du immer einen haben wirst, der sagen wird: Ja, aber. Ich weiß ja nicht, ob es wirklich so schlimm kommt. Das sagen ja jetzt auch gerade, sagen ja auch Virologen jetzt, die sich über, also zum Beispiel die Melanie Brinkmann, die sich über die Politiker beschwert hat, die auch sagen so, manche von denen sind wirklich so, dass sie sagen, ja, lass doch erstmal gucken, ob es wirklich so schlimm kommt. Und den kannst du natürlich auch keinen, also was willst du denn dagegen argumentieren? Du kannst sagen, ja, wir haben uns das angeschaut und es wird darauf hinauslaufen. Aber das ist nun mal kein Beweis. Das ist eine Hochrechnung. Ja, und das Problem wirst du nicht lösen können.
Ja, das haben wir ja die ganze Zeit, ne? Also, wir haben, also, das finde ich ja, ich bin ja da ganz froh, dass Merkel so handelt, wie Merkel handelt. Die macht nämlich Entscheidungen, ohne dass es gerade, dass der Beweis erst erbracht wurde, sondern die einfach auf Vorhersagen der Wissenschaftler. Ja. Und eigentlich hat sich jetzt retrospektiv auch gezeigt, dass was die Wissenschaft eigentlich sagt, das trifft auch eigentlich ein, ne? Also, das ist jetzt nicht kompletter Humbug gewesen, sondern das hatte schon irgendwo Hand und Fuß. Und gerade so bei so Pandemien und Naturkatastrophen und so, da vielleicht mal auf die Wissenschaft zu hören, ist gar nicht so verkehrt. Und jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber... Achso, wir haben immer das Problem, klar. Also du kannst natürlich erst handeln, wenn du das Resultat vor deinen Füßen siehst, aber dann ist natürlich schon zu spät. Du musst ja vorausschauendes Handeln machen.
Naja, aber vorausschauendes Handeln ist für viele halt schwer nachzuvollziehen.
Für viele, klar. Und wenn es dann, dann handelst du, das hatten wir ganz am Anfang schon besprochen, vor einem Jahr schon, dann machst du was und dann tritt das ja nicht ein, weil du gehandelt hast, ne?
Also, ja, das ist noch, ja, genau.
Wie nennt man das noch? Ja. Da gibt es auch einen Begriff für, glaube ich.
Ja, das Präventionsparadoxon oder
genau,
was?
Genau,
dass
genau.
Dass du quasi, du hast die Katastrophe vermeidet und vermieden und keiner dankt es dir, ne?
Nee, die sagen, guck mal, ist ja nichts passiert, hast du ja Unrecht gehabt.
Ja. Ja. Ja, guck mal, das finde ich auch so geil. Das hat auch tatsächlich bei YouTube einer unter meinem Video geschrieben, der auf sich wieder irgendwie voll auf Drosten eingeschossen hat. Und dann sagte der, ja, bei der Schweinegrippe, da hat er schon gesagt, wir brauchen Impfstoff. Und dann hat die EU Millionen von Impfstoff gekauft, den wir gar nicht gebraucht haben. Haben die sich jemals dafür entschuldigt? Ist irgendwer von denen dafür zurückgetreten? Und das muss man sich wirklich mal überlegen, was das für eine behinderte Forderung ist. Ich sage wirklich jetzt geistig behinderte Forderung ist, weil er verlangt, dass jemand zurücktritt oder sich entschuldigt wegen einer Vorsichtsmaßnahme.
Ja.
Das sind dieselben Typen, die schreien, wenn keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden und alles im Bach hinuntergeht, dann heißt es auch, die müssen zurücktreten. Also ich stelle mir mal so vor, keine Ahnung, du sitzt im vollbesetzten Flieger und der Kapitän vorne, der stellt so fest, hä, irgendwas stimmt hier irgendwie nicht, ne? So guckst du irgendwie die Anzeigen an, sagst, irgendwas stimmt hier nicht. Dann sagt der Durchsager und sagt, so Leute, alle wieder raus, mit dem Flugzeug fliege ich nicht, da müssen wir erstmal kontrollieren. So, alle raus, die kontrollieren das Flugzeug, stellt sich raus, war nix, ja? So, wer fordert dann denn jetzt den Piloten zu feuern? Also das ist so, der soll sich bei mir entschuldigen. Was ist mit meinen wirtschaftlichen Folgen? Also man, das ist ja letztlich, was die Leute dann sagen. Ja, also wenn wir vorsichtig agieren, dann fordern die einen Rücktritt. Das ist so absurd, diese Forderung. Ja. Das ist wirklich bescheuert.
Das ist ziemlich bekloppt. Ja. Ja, naja. Also wir müssen mal gucken. Also Corona-Pandemie ist sehr, ja, also man kann mit Mathematik, kann man die ganze Sache gut erfassen. Also es gibt immer so Faktoren, die eine Rolle spielen und dann gibt es so den Inzidenzwert und dann gibt es den R-Wert und also du kannst es mathematisch sehr gut erfassen und so Kurven, die aufgestellt worden sind von so Modellierern, die sind dann nachher auch fast 1:1 sind die nachher eingetreten. Und dieselben Leute sagen jetzt vorher, dass wir so bis, also das ist jetzt nur, heute ist der 10. Februar, dass nur so noch 10 Tage die Zahlen sinken, aber dann kommen wir in ein exponentielles Wachstum wieder rein und dann wird es noch schlimmer als alles das, was wir bisher hatten. Und da bin ich jetzt mal, ich bin vorsichtig pessimistisch.
Ja. Gut, ich habe noch ein Side-Thema zum Corona, das geht auch ganz schnell. Und zwar, was mir auch mal aufgefallen ist und was ich echt problematisch finde, ist jetzt so Corona, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen möchte, Corona-Bashing oder so, weiß ich nicht. Also habe ich auf Twitter gelesen, wir haben ja jetzt irgendwie so eine südafrikanische Variante auch, ne? Und dann schrieb eine, ich kenne sie nicht, irgendwer, hatte auch viele Likes, wurde viel geteilt und schrieb einfach so, danke an alle Business-Arschlöcher, die zum Golfen im Winter nach Südafrika geflogen sind.
Achso, die waren jetzt schuld, ja.
Und im Prinzip, ja, also das impliziert ja eben so dieses, so, wir haben gerade Pandemie und du Arschloch fliegst jetzt nach Südafrika und bringst uns die Pest, ja. Und zum Beispiel von einer Bekannten, die Mutter, weiß ich, die ist jetzt nach, auf die Dominikanische Republik geflogen, zum Urlaub machen, ne. Könnte man jetzt ja sagen, ja, muss man während der Pandemie jetzt eigentlich in die Karibik fliegen? Und dadurch entsteht ja häufig so ein Bashing. Also jetzt wird auf die Leute dann so rumgehackt. Und das finde ich problematisch. Das finde ich sehr problematisch, weil wenn es erlaubt ist, sie nicht irgendwas Illegales machen, ich weiß nicht, ob du den Menschen, du kannst ihnen irgendwie sagen, ja, finde ich nicht so toll, aber da jetzt so mit dem Finger drauf zu zeigen und denen noch irgendwie die Schuld zu geben für die Pandemie, finde ich, weiß ich nicht, es löst in mir Bauchschmerzen aus, weil, also wenn es erlaubt ist, kannst du Leuten nicht den Vorwurf machen. Das finde ich, das spaltet auch krass gerade. Ne?
Das spaltet krass, ja. Und dann kann man sich sogar noch die Frage stellen, inwieweit das überhaupt eine Rolle spielt. Also wir haben ja auch ganz oft so, ja, danke an die Leute aus Ischgil oder so und nur deswegen haben wir Corona bekommen. Ja. Ne? Aber man kann eigentlich sagen, nee, also dann, klar, damals vor einem Jahr ist es über Ischgil gekommen, aber wenn das nicht passiert wäre, dann wäre es auf einem anderen Wege zu uns gekommen. Das ist halt eine ansteckende Krankheit und die findet ihren Weg, egal wie. Du kannst sie gar nicht verhindern, weißt du? Das ist nur eine Frage, wie es zu dir kommt und mit welcher Verzögerung vielleicht und Intensität so ein bisschen, aber dass es zu dir kommt, kannst du halt nicht verhindern. Und genauso wenig, und das ist, schließt ja, sich sogar an mein Thema davor ja an, du kannst auch nicht verhindern, dass sich diese Virusmutationen durchsetzen. Weil einfach diese Eigenschaften so gebaut sind, dass sie einfach dominant sind. Und was dominant ist, setzt sich durch. Das ist Naturgesetz.
Ja. Ja, 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 ich sag, also da, dann nur, was halt jetzt, ich kann das auch verstehen, viele sind jetzt gerade gefrustet, ja. So, wir machen schon so lange Lockdown, vielleicht ist man selbst jemand, der sich.
Ja, das ist aber wieder das alte Schema, du brauchst einen Schuldigen, du brauchst einen Sündenbock, auf den du das projizieren kannst. Ja, in der Regel ist es immer der Überbringer der schlechten
Nachricht. Ja, okay, und da muss ich mal sagen, das machen jetzt aber auch dann die Corona, also so Twitter-Helden machen das jetzt halt leider auch und suchen jetzt irgendwelche Leute,
das Twitter
die,
ist auch ganz krass.
Es geht dann meistens gegen Reiche oder so, weil die nach Südafrika fliegen konnten oder so. Und dann denke ich mir auch so, ey Leute, das ist auch nicht in Ordnung. Solange die nicht irgendwie illegal irgendeinen Scheiß gemacht haben, wenn es den Flug gab, wenn das erlaubt war, wenn wir aus deutscher Sicht auch einfach nicht konsequent sagen, wer zurückkommt, ist halt erstmal 2 Wochen in Quarantäne. Das ist ja unsere Schuld auch. Ja, also dann können wir doch nicht einfach sagen, du Arsch, was fliegst du denn da hin oder so. Finde ich ganz, ganz merkwürdig. Also ich denke dann auch, also Taiwan hat ja was davor gemacht, hat ja gesagt, ey, ihr könnt ja ausreisen. Aber wenn ihr wieder kommt, müsst ihr halt in Quarantäne. Ja. Und wirkliche Quarantäne. Also kontrollierte Quarantäne, fände ich voll okay.
Ja. Ja, die haben ja eigentlich diese No-Covid-Strategie gefahren, ne? Ich glaube, das, was die gemacht haben, entspricht dem. Oder Australien auch.
Australien, und so. Neuseeland, Taiwan.
Ja. Das finde ich ganz interessant. Die haben das gemacht.
Muss man sagen, Inselstaaten.
Und da hat es funktioniert in den Ländern. Und bei uns hat der Gesundheitsminister gleich gesagt, nee, das klappt nicht, No-Covid. Das wird nicht funktionieren. Und dann die versuchen gar nicht erst die Strategie. Obwohl das in anderen Ländern nachweislich funktioniert hat. Klar, ich weiß, man kann die Länder nicht miteinander vergleichen, das ist immer schwierig. Aber es gibt ja ausgearbeitete Konzepte, auch wie das in Deutschland funktionieren kann, theoretisch zumindest. Aber auf jeden Fall ist ein anderes Thema.
Ich würde ja sogar sagen, man hätte das europaweit machen müssen. Man müsste das Europa.
Tja.
Man hätte eh viel mehr auf europäischer Ebene machen müssen.
Ja, du hättest aber weltweit. Also wir haben eine weltweite Pandemie, dass die.
Ja, die, ja. So, und jetzt pass auf, jetzt sage ich dir was. Das ist genau die Kritik der Corona-Kritiker und was weiß ich, Verschwörer und so. Sie sagen ja, dass da eine Weltregierung auf uns zukommt. Und ein Stück weit haben die natürlich recht. Die Welt wird immer globalisierter. Das heißt, manche Probleme lassen sich nur noch weltweit angehen. So, und deswegen finde ich diese Kritik so, die wollen ja am liebsten gar keine Europa, die wollen keine. Die wollen halt so kleine, autonome Staaten irgendwie oder am besten noch, keine Ahnung, dein Dorf ist völlig libertär und autonom, aber so funktioniert die Welt halt nicht mehr, ne? Ich finde, das ist halt so eine Vorstellung der Welt, die du nicht umsetzen kannst.
Funktioniert nicht. Es gibt in
Filmen... Deswegen sind die auch gegen sowas wie WHO.
Ja, ja,
deswegen sind die ja dagegen. Das ist die Weltgesundheitsorganisation. Das sind die ganzen, jetzt sagen die uns, wie wir zu leben haben. Ja, aber so ist es halt.
Ja. Es gibt in Filmen gibt's manchmal dieses Szenario, dass es so eine Welt, die Welt schließt sich zusammen, um die Katastrophe zu verhindern. Es gibt so Katastrophenfilme, weißt du? So,
ja, ja, klar.
Ne, und dann
oder auch Independence Day, selbst da kämpfen auf einmal alle gegen das.
Alle, ja.
Gegen
oder hier dieser The Core heißt der Film, wo die Erdrotation und dann bauen die so eine Maschine, wo sie zum Erdkern fliegen. Und das hat auch die Welt zusammen, alle Regierungen zusammen. Gibt's halt bei, so weit sind wir nicht. Also, dass wir irgendwie koordiniert. Was mich total irritiert hat, Corona-App damals. War ja vor einem Dreivierteljahr das Thema überhaupt, ne? Und dann haben wir angefangen, eine Corona-App zu entwickeln. Dann hat aber Frankreich auch angefangen, eine Corona-App zu entwickeln.
Ja,
und in Asien haben die schon eine gehabt und in Australien hatten die auch schon eine. Und jedes Land hat eine eigene App entwickelt. Warum hat man nicht gemeinsam eine App entwickelt? Warum? Also selbst du,
verstehe ich nicht.
Es kommt hart auf hart, ne? Es kommt richtig hart auf hart. Und dann siehst du, die müssen noch alle Länder ihr eigenes Süppchen kochen. Die kriegen das nicht mal zum Nachbarland hin, sich da zu koordinieren. Seltsam, oder?
Hast du den Film The Arrival gesehen?
Ich glaube schon, ja.
Sag Arrival gibt's bei Amazon. Da kommen so Aliens auf die Erde und versuchen mit der Erde zu sprechen. Und da landen die auch auf der ganzen Erde verteilt mit so komischen Muschelschalen so. Und am Anfang ist es auch so, ich spoilere jetzt nicht komplett, am Anfang ist es auch so, dass alle Länder gemeinsam das Problem angehen, ne? Das sind jetzt nun mal Aliens und so. Aber irgendwann kommt so ein bisschen Misstrauen auf und auf einmal kappen alle die Kommunikation.
Ja.
So, mehr möchte ich gar nicht erzählen, guck den Film einfach.
Ja,
aber
dieses
das fand ich auch wieder so geil. Da ist ein Problem und du müsstest es gemeinschaftlich lösen. Und dann kocht aber doch wieder jeder sein eigenes Süppchen und du merkst einfach, das ist scheiße.
Das Motiv gibt es auch schon bei The Walking Dead. Also ein paar Menschen überleben, ne? Also 1% aller Menschen überleben. Und statt sich zusammenzuschließen und gegen die Zombies zu kämpfen, bilden die Grüppchen und kämpfen erstmal gegen sich. Also die kämpfen ja auch erstmal die Menschen.
Ja.
Da haben sie das auch aufgegriffen. Ich habe noch eine folgende Verschwörungstheorie gehört. Mit Beginn der Corona-Pandemie hat die Union, also CDU, CSU, 11% zugelegt, Wählerumfragen. Die haben gar kein Interesse daran, dass diese Corona-Pandemie jetzt erstmal beendet wird. Bis zur Wahl.
Gott.
Weil, stehen
dann
ja gut da.
Auf einmal werden sie dann die Corona-Pandemie für beendet erklären und dann können sie sagen, guck, die CDU hat's geregelt.
Ah.
Jetzt haben wir es rausgefunden. Ja, gut. Da fällt mir gar nichts mehr zu ein.
Ja,
mir
auch nicht. Also wenn ich jetzt CDU, why not? So, ey, warte mal, wir haben 11%, warum sollen wir die jetzt wieder abgeben? Lass uns doch einfach mal so weiterfahren wie jetzt. Naja. Sind wir durch?
Ja, wir sind durch.
Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinung so ist zu dem Schissel, den wir hier verbreiten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Alles klar. Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.